Ecken-Philosophen. Der Talk von und mit Ralf Friedrichs und seinen Gästen. Hallo und herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen. Die Kamera nehmen wir heute. Ja, die Thekenphilosophen müssen natürlich über den ersten FC Köln reden, über den Viertelfinalisten im DFB-Pokal. Ach, was tut das gut. Natürlich auch über eine grandiose Siegesserie, die der erste FC Köln gestartet hat mit einem kleinen Wackler beim Unentschieden. Aber natürlich wollen wir auch kritisch hinterfragen, ist die Serie wirklich so gut, wie sie ausschaut? Und das machen wir natürlich mit Experten, mit Leuten, die Ahnung von der Materie haben, die sich beruflich damit befassen. Und da grüße ich als allererstes jemanden, der wir kennen uns schon sehr lange, Holger. Holger Schmidt, ehemals Sportinformationsdienst, dpa und seit einem halben Jahr Medien- und Kommunikationsberater für viele Profiklubs, unter anderem auch aus diversen Ligen. Holger Schmidt, herzlich willkommen.
Freut mich, hallo.
Holger, ich freue mich auch und ich freue mich natürlich auch auf einen Mann, der sehr gut tippen kann, wie wir festgestellt haben. Also Julian Witzel, Sport. Journalist und Kenner, du hast richtig getippt. Herzlich willkommen erstmal und natürlich herzlichen Glückwunsch zu seinem Tipp. 2:1 nach Verlängerung getippt gegen Hertha BSC Berlin. Du bist sowas von willkommen heute.
Danke.
Ja, das ist stark. Als du gerade anfingst, er hat richtig getippt, habe ich gedacht, okay, in der Liga muss der im Moment immer nur 1-0 tippen. Ja, ja. Ist nicht so schwer, aber okay, der Tipp nach Verlängerung ist gut.
Ja, witzigerweise hat das noch keiner gemacht. Also ich glaube, wenn wir wollen, dass diese Serie endet.
Ja, wir tippen nachher alle 3-1-0.
Naja, dann könnte es vielleicht was klappen. Dann haben drei auf einmal gewonnen, das ist aber dann inflationär. Ja, lass uns doch heute ernsthaft über den FC unterhalten. Und da ist natürlich die Aktualität erstmal das Wichtigste. DFB-Pokal machen wir gleich. Freuen uns, glaube ich, alle noch drüber, dass in Köln mal wieder sowas stattfindet. Aber wir hatten das Spiel in Regensburg. Der FC gewinnt, du hast es vorweggenommen, für alle überraschend mit 1-0. Was war es für ein Spiel in deinen Augen?
Ja, das war halt eigentlich wie die letzten Wochen kein schönes Spiel, ist klar. Der Pragmatismus ist ja eingekehrt. Man kann sich als Fan natürlich fragen, will ich das Spektakel vom Anfang der Saison oder will ich lieber Ergebnisse? Ich glaube, 95% würden die Ergebnisse nehmen. Von daher finde ich das Gejammer teilweise jetzt etwas übertrieben, weil sie haben das gemacht, was nötig ist. Und das zeichnet auch jemanden aus, dass er einfach erkennt, in welcher Situation bin ich, welche Leute habe ich. Und ich glaube, wenn irgendwann wieder die Chance besteht zu sagen, jetzt sind wir so stabil, jetzt können wir wieder anders spielen, dann werden sie versuchen, das zu tun. Aber im Moment gibt es keinen Grund, das zu ändern. Es funktioniert so. Und wenn sie jedes Spiel bis zum Saisonende 1-0 gewinnen, werden sie Meister. Also von daher ist schon für neutrale Augen teilweise echt schwierig, aber...
Nicht nur für neutrale Augen.
Ja, okay, auch das. Wobei natürlich der Gegner noch schwerer anzusehen ist, weil der FC es wirklich schafft, die Gegner nicht glänzen zu lassen. Und also solange sie das so jetzt durchziehen, würde ich als Fan mich jetzt nicht darüber beschweren.
Ich könnte jetzt böse sein und sagen, wir ziehen sie auf unser Niveau runter, aber das ist gerade bei Regensburg,
glaube ich. Ziehen sie noch etwas drunter, wobei Regensburg ist auch schon schwierig.
Das ist wirklich schon. Ja. Und ich meine, Mannschaft, die 5 Tore geschossen hat im Verlauf der bisherigen Saison, dafür 33 vor dem Spiel kassiert hat, jetzt ist 34. Ich finde, da hätte man auch mal ein bisschen mehr erwarten dürfen, vor allem in der zweiten Halbzeit. Aber ich glaube, du warst auch zufrieden, wenn ich das richtig in der Vorbesprechung...
Ja, wie 95% der Fans. Also von daher... also natürlich war die zweite Halbzeit, ich würde schon fast sagen, bodenlos. Also sie war grotesk schlecht und da wurde auch nichts mehr nach vorne gemacht. Also das war wirklich meiner Meinung nach unbegreiflich. Es wurde ja nachher so ein bisschen auf den Rasen geschoben, auf den Pokal etc. Aber
wir haben gut angefangen.
Also das finde ich zum Beispiel. Ich fand, die erste Halbzeit war wirklich sehr ordentlich. Da waren auch genug Chancen da, verschossener Elfmeter. Also dann hätte es vielleicht auch schon eher wirklich 2-0 oder sogar 3-0 stehen können. Der hat ja auch noch 2-3 gute gehalten, muss man sagen. Mhm. Aber in der zweiten Halbzeit stimmt, da war es viel zu wenig. Allerdings, wenn man es positiv ausdrückt, hat der FC vielleicht auch gewusst, was von Regensburg noch zu erwarten ist. Und das war ja halt nicht viel.
Ne? Also normalerweise ist das ein Spiel, wo ihr sagt, komm, da könnt ihr auch mal 3-0 gewinnen, jetzt mal entgegen der letzten Wochen. Aber man muss sagen, auf der einen Seite ist das Blamagepotenzial auch nirgendwo so hoch. Und ich glaube, sie wussten, wenn wir einfach gut stehen, dann schießen die kein Tor. So, ja, das, was du gerade angedeutet hast. Und irgendwann machen wir vielleicht noch eins. Und wenn nicht, dann müssen wir halt nicht. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, der FC ist keine englischen Wochen gewohnt. Mhm. Vielleicht kommt das jetzt ein bisschen häufiger, wenn sie im Pokal weiterkommen. Aber da sind sie nicht gewohnt und dann noch 120 Minuten. Und da war das sicher auch so ein Kräftehaushalten am Schluss. Und ja, man kann sich's wünschen, es wird sich, glaube ich, jeder wünschen, egal ob FC-Fan oder normaler Zuschauer, dass sie da am Schluss nochmal ein bisschen am Gashahn drehen und der zweite oder dritte machen wollen. Aber so ist es aufgegangen und dann Strich drunter und fertig.
Und das stimmt halt, wenn ich das
mal sagen darf. Hau auf mich ein, weil ich wäre der Kritische.
Nein, das ist ja, also man darf ja auch kritisch sein und man kann ja auch nicht sagen, dass die spielerisch geglänzt haben, aber man muss jetzt auch sagen, in keinem der 7 Spiele war die gegnerische Mannschaft besser. Also das ist ja Fakt. Also es gab natürlich mal einen glücklichen Sieg durch ein spätes Tor, aber es ist nicht so, dass du irgendwann sagst, der FC hat unverdient gewonnen.
Ich halte aber mal dagegen, in keinem dieser Spiele war der FC so überlegen, dass er der logische Sieger war.
Ja gut, aber Qualität setzt sich dann ja auch irgendwann durch.
Ja, ist ja so viel. Wenn ich jetzt ein Phrasenschwein hier wäre.
Ja, aber erinnern wir uns an Stöger, die Saison, als sie Fünfter waren, genau, die haben fast nur so gespielt. Also
ja, null Stöger.
Ich glaube, zu Hause, ja, 6-7 mal 0-0 gefühlt. Und das war aber auch das, was mit der Mannschaft zu spielen war, um den größtmöglichen Ertrag rauszuholen. Im Moment ist es hoffentlich nur eine Phase und nicht der dauerhafte Zustand. Aber wenn es die Phase ist, dann muss man es so durchziehen.
Aber ich finde auch, dass man eine fußballerische Entwicklung wäre eigentlich auch mal ganz nett, dass man auch Ideen produziert. Und da kommt mir momentan sehr viel, sehr wenig, unter anderem aus dem Mittelfeld. Hussein Basic hängt völlig durch momentan. Der gut angefangen hat die Saison, ne? Und auch Ljubicic.
Dafür wird Martell immer stärker.
Martell, ja, aber das ist auch defensiv, da war er immer.
Ja.
Das ist sein stärkster Part.
Kevin,
wenn ich einfach mal dagegen halten darf, bei allem, ihr habt ja in allem recht, es gibt ja nichts, was ich dagegen einwenden kann. Und trotzdem gibt es eine Sache, die mir auffällt. Der 1. FC Köln hat jetzt 7 Spiele, 6 gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Das ist aller Ehren wert, das ist sogar bockstark.
Höchst unglücklich übrigens, ne?
Ja, das Unentschieden.
Ja, genau.
Also das, klar, ne? Also
da waren sie.
Die Siege werden höchst unglücklich. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Mir ist so eingefallen, so, wenn eine Mannschaft eine Serie hat, dann fängt die nicht immer gleich mit dem ersten bombastischen Spiel an, sondern meistens auch mit einem Unentschieden. Ich erinnere mich an die Phase unter Udo Lattek und Christoph Daum, blauer Pullover. Ist ewig her, aber es hat solche Phasen nicht nur beim FC, auch bei anderen Teams oft gegeben. Die fangen schwach an, verlieren aber nicht und ziehen daraus aber Woche für Woche mehr Stärke, mehr Selbstbewusstsein, mehr, einfach, dass sie das im Kreuz haben, dass sie kaum Tore kassieren, dass sie dann auch spielerisch besser werden. Beim FC habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ist eigentlich ein bisschen eher Zufall, dass die Spiele am Ende 1-0 ausgehen. Natürlich irgendwo eine Qualität, die sich am Ende durchgesetzt hat, ja. Aber Stärke und Selbstvertrauen, finde ich, haben sie nicht gewonnen.
Nee, Zufall würde ich nicht sagen. Ich verstehe trotzdem, was du meinst.
Ja.
Das Problem ist, glaube ich, die Kombination. Also wenn das, was du jetzt gesagt hast, wenn das vom Saisonstart weggeht, ist das das eine. Das zweite ist, sie haben durch diese Spiele jetzt Zutrauen in dieses System, in diese Spielweise bekommen. Und gleichzeitig haben sie vorher gesehen, dass diese andere Spielweise kräftig in die Hose gehen kann. Dass du dann immer Lob kriegst, aber das geht in die Hose. Und dann zu sagen, wir sind ja jetzt auf dem richtigen Weg und jetzt gehen wir wieder zurück und machen was anderes. Das, was ja am Ende unterm Strich nicht funktioniert hat. Und dann geht das erste Spiel schief, dann bist du wieder verunsichert. Und deswegen ist es durchaus sinnvoll, jetzt erstmal in diesem Schema zu bleiben. Vielleicht kann man in der Winterpause dann denken, wenn wir ein bisschen Zeit haben im Trainingslager, wir gucken, dass wir wieder ein bisschen was anderes reinkriegen. Aber ich würde vermuten, dass sie es jetzt eigentlich so bis zur Winterpause durchziehen. Also ich habe neulich, das fand ich sehr lustig, habe ich mit einem gesprochen, der hat gesagt, wir haben 4 Spiele hintereinander verloren und hatten aber immer 10-2 Torschüsse. So, dann kann ich ja nicht zu den Spielern gehen und sagen, wir machen es jetzt umgekehrt, wir machen jetzt 2-10 Torschüsse. Ne? Also du musst dann mit dem, was klappt, musst du immer weitermachen und dann irgendwann geht's dann und das hat jetzt hier geklappt und deswegen werden sie da erstmal nicht von abrücken, glaube ich.
Und es gab ja trotzdem, Automatismen, die sich jetzt positiv entwickelt haben. Also es ist ja kein Zufall, dass Lempele jetzt oft das Tor gemacht hat, weil er halt immer die Tiefe sucht, weil dann in dem Fall zum Beispiel auch Kainz, der ja gut reingebracht wurde von Struber, das war auch meine Hoffnung, weil man hätte ja auch vielleicht Odesen bringen können, aber er wollte halt hat den Kainz gebracht. Also es gibt ja so ein paar auch positive offensive Automatismen, die sich eingespielt haben, die dann auch irgendwie schon so ein Siegbringer sind.
Ja.
Also das ist ja nicht das erste Tor, was er so ungefähr auf diese Weise erzielt hat, dass er halt in der Tiefe gesucht wird und gefunden wird.
Ja.
Und dass Leute halt wie Martel oder auch ein Heinz unheimlich für die Sicherheit und Stabilität der Mannschaft sorgen. Wenngleich natürlich das spielerische Potenzial schon relativ weit unten ist. Ich glaube aber trotzdem, dass die Mannschaft in sich jetzt gefestigter ist. Auch wenn du nicht den Eindruck
hast. Nein, ich glaube, das teile ich mit vielen anderen, weil das sind ja nicht alle glücklich gewesen. Ne? Also ich bin jetzt hier zwar in der Unterzahl heute, aber so grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass viele momentan sagen, ja, das ist alles wunderbar, dass wir jetzt diese Spiele endlich gewinnen. Und natürlich, also da müssen wir ja nicht drüber reden, es ist toll, aber warum sich aus dieser eigentlich überlegenen Phase, wo du letztendlich dann auch Selbstvertrauen daraus gewinnen könntest, zumal du ja auch fast nie ein Tor kassierst, wird die Mannschaft aber trotzdem nicht stärker fußballerisch. Das macht also schon ein bisschen Stutz.
Ja, also ich glaube schon, dass er jetzt mehr Selbstvertrauen hat als vorher.
Das
ja,
Selbstvertrauen ja sehen, also ist, wenn wir stabil stehen, kann uns berufen. Nichts passieren.
Genau,
das ist das Selbstvertrauen, das sie jetzt haben. Ja. Wenn man jetzt sagt, okay, warum haben sie ausgerechnet das Pokalspiel vor Regensburg gehabt? Das war jetzt das Spiel, wo sie mal vielleicht mal ein paar Tore hätten schießen können, um wieder in Fluss zu kommen. Ich sage, zum Glück haben sie nicht Hannover nach dem Pokalspiel gehabt. Also das lag jetzt eigentlich gut. Jetzt hast du dich da noch so irgendwie durchgespielt. Jetzt hast du wieder eine ganze Woche frei. Vielleicht wäre das Spiel ohne Pokal trotzdem auch 3-0 ausgegangen. Das weiß man nicht. Aber
es kommt aber noch was anderes, was wir nicht vergessen dürfen. Diese Serie ist hauptsächlich oder nur gegen Mannschaften zustande gekommen, die unten stehen oder zumindest weiter unten stehen.
Und Hannover dann eben nicht, sondern unentschieden dann. Genau.
Okay, aber dann hast du da aber nicht gewonnen.
Ja, ja,
so, eben. Und das ist, zum Beispiel hättest du das Spiel gewonnen, was ja knapp gewesen wäre, wären wir ja heute Tabellenführer. Ne? Also ich meine, diese zweite Liga, da können wir auch nochmal drüber reden, ist die so schwach oder ist die einfach so ausgeglichen stark oder was? Da gibt es ja auch Diskussionen drüber noch und nöcher.
Beides.
Aber trotzdem, ich finde, gerade gegen starke Gegner hat der FC es eben noch nicht unter Beweis gestellt.
Und genau deswegen ist es wichtig.
Teilweise mit viel Glück, also führt war
ja
Glück.
Ja, total. Aber genau deswegen ist es wichtig, sich diese Stabilität und Selbstsicherheit zu holen und dann auch zu wissen, ich sag mal ganz blöd, du gehst gegen die Starken auf den Platz und normalerweise, so, wir haben 0-0, das haben wir und vorne hilft der liebe Lemperle oder dann irgendwann auch der Kainz oder vielleicht ist der Utmafit.
Ja, jetzt leider nicht mehr.
Ne? Eben, aber ja genau, Lemperle nicht mehr, genau. Aber trotzdem, das ist so, ich finde, dass du gerade für diese Spiele das Selbstverständnis brauchst, dass da hinten nichts anbrennt. Und das haben sie sich jetzt geholt. Klar, dass sie gegen kleinere noch ein bisschen mehr glänzen könnten, ist eins, aber das ist auch schnell vergessen.
Ja, also eines steht fest und da bin ich ja bei euch. Ich meine, man muss sich ja nur den HSV anschauen, der in den letzten Jahren ja gerade gegen Kleine sehr oft Federn gelassen hat und gerade da letztendlich den Aufstieg oft verspielt hat gegen kleinere Teams, wo man sich unnötige Niederlagen und Unentschieden abgeholt hat. Das macht der FC in diesem Jahr
nicht. Weil sie eben nie die stabile Sicherheit reingekriegt haben. Nicht unter Walter, nicht unter Baumgart, auch davor kaum. Und das ist genau der Unterschied. Und deswegen finde ich das umso wichtiger, was gerade passiert.
Wird ja auch anerkannt, das erkenne ich definitiv an. Wie gesagt, mich wundert hat einfach nur, dass da keine nicht mehr Stärke raus resultiert. Dass man sagt, okay, Mensch, jetzt haben wir doch die Sicherheit, hinten scheint ja auch alles zu klappen, Schwäbe hält ganz gut, hat eine gute Ausstrahlung, die Abwehr steht, all das, da könnte man ja eigentlich auch ganz anders auftreten.
Ja, aber dann änderst du was und dann hast du vielleicht die Sicherheit nicht
mehr. Ja, aber nochmal, ich habe ja eben das Mittelfeld explizit angesprochen. Ja. Ist das ein Punkt, wo der FC sich jetzt verstärken muss oder hofft man darauf, dass das nur eine Phase ist, die vorübergeht. Also gerade Ljubicic droht ja auch zu gehen. Ne?
Erstens das, also du brauchst da sicher jetzt schon mehr Breite. Breite auf jeden Fall, Spitze kann auch nicht schaden. Und du musst natürlich Richtung nach vorne denken. Ich glaube, gerade Ljubicic wird unabhängig davon, ob erste oder zweite Liga nächstes Jahr nicht mehr da sein.
Ja.
Ich bin auch gespannt, was bei Martell passiert. Der dürfte sicher den einen oder anderen auf sich aufmerksam gemacht haben. Und klar, also da würde im Winter auf jeden Fall einer gut tun und im Sommer muss da wahrscheinlich sogar ein, zwei Spieler her.
Ja. Okay, jetzt ist Kainz ja wiedergekommen, du hast es eben ganz explizit erwähnt, hätte ich eher auf dem Zettel gehabt. Hat mich eh schon gewundert, dass es so lange gedauert hat, bis er wieder in der Startelf steht. Ist das jetzt ein Signal? Meinst du, er ist jetzt wieder drin?
Weiß ich jetzt nicht. Also ich hätte
aber du würdest es befürchten.
Ich hätte aus dem Grund gegen Regensburg genauso aufgestellt, weil du Martel halt zurückziehst, dann hast du genug Körperlichkeit und Physis in der Dreierkette und du weißt, dass Regensburg eh offensiv jetzt nicht glänzt. Das heißt, du kannst auch das Mittelfeld ein bisschen spielerischer gestalten. Ich glaube, hättest du jetzt in Hamburg oder so gespielt, hätte er nicht Kainz reingenommen, sondern Olesen. Ja. Also es ist sehr gegnerabhängig. Deswegen Nürnberg wird wieder besseren Fußball spielen, deswegen siehst du, glaube ich, auch da wieder ein besseres Fußballspiel, ähnlich wie gegen Hannover zum Beispiel. Ja. Da kann es sein, ich glaube, Kainz bleibt trotzdem drin, aber wäre Nürnberg zum Beispiel das erste Spiel gewesen, hätte Kainz, glaube ich, nicht unbedingt gespielt. Könnte sein.
Ja, ja.
Aber generell sehe ich es auch, oder fand ich auch vor der Saison, dass so in dieser Kreativzentrale auch noch im Winter gerne was machen könntest, weil wie gesagt, finde ich, Uth ist jetzt keine Person, auf die man in irgendeiner Form bauen darf oder kann, ohne dem zu nahe zu treten.
Gute Nachricht, er hat sich nicht verletzt. Das war nicht, gar nicht mal sarkastisch.
Also, ja. Das klingt und Kainz, ja, aber ich hätte gerne natürlich so einen richtigen, am liebsten so einen ganz klassischen Zehner, aber der wächst ja auch nicht auf den Bäumen. Genauso wie ein sehr guter Mittelstürmer, den wollen im Winter auch immer 80% aller Vereine noch nachverpflichten.
Wenn du fragst, sagen immer alle Sechser, Zehner, Rechtsverteidiger, Torjäger. Also das ist immer im Winter, ist das eigentlich immer auf dem Zettel bei allen.
Ja.
Nürnberg wird ein richtig spannendes Spiel, glaube ich, weil die genau die entgegengesetzte Philosophie haben. Die schießen viel Tore, die kriegen viel, die haben gegen Regensburg 8-3 gewonnen. Da treffen so ein bisschen die Philosophien aufeinander. Und da bin ich mal gespannt, ob, wie du sagst, du hast das Niveau runterziehen genannt, ob der FC es schafft, Nürnberg so runterzuziehen in Form auf Sicherheitsspiel, dass da wenig Tore fallen, oder ob Nürnberg den FC mitzieht, dass das vielleicht 2-2, 3-3 oder sonst was ausgeht.
Ja, wir kommen ja gleich noch auf den Tipp zu sprechen. Apropos, es gibt wieder was zu gewinnen, auch wenn er das heute noch nicht bekommen hat. Ich habe es zeitlich nicht mehr hinbekommen. Er kriegt auf jeden Fall noch ein Fass Kölsch, also dieses Partyfass. Ne? Also du hast hier etwas zu gewinnen heute. Natürlich deinen Ruf zu verlieren, wenn du daneben liegst. Aber keine Sorge, ich liege immer daneben oder fast immer. Also das passt schon. Er will eh 1-0 tippen, das hat er ja schon gesagt.
Ja, gegen Nürnberg vielleicht nicht.
Ja, okay, wir kommen ja daher drauf zu sprechen. Okay, Tim Lempele sollte natürlich noch drüber reden. Der hatte natürlich, also das Tor macht er riesig, wieder mal. Ne? Also hat mich schwer erinnert, ich habe den in der Vorbereitung gesehen, als das Heinz-Flohe-Stadion eröffnet wurde. Das Tor war sehr, sehr ähnlich. Also das, also er hat das technisch auch gut gemacht. Ne? Also du siehst, was der für ein Potenzial hat. Ne? Das ist
ja, ich habe mir schon mal mit Thierry Ory verglichen.
Ja, und ich muss
ehrlich, auf einem anderen Niveau, aber ich finde diese Art des Spielers, auch diese Schlaksigkeit, lange Beine, raumgreifende Schritte. Also ich finde, ich sehe ihn einfach unfassbar gern beim Fußballspielen. So fand ich aber auch schon, bevor er so effektiv geworden ist. Das ist ja zum Beispiel auch wieder dank des Systems einfach der Fall.
Ja.
Muss man einfach so sagen, er wurde jetzt quasi in diese einzelne Mittelstürmerrolle gedrängt. Macht jetzt vielleicht selber nicht mehr ganz so viel fürs Spiel selber wie zuvor, als Downs noch neben ihm spielte.
Weil er auch gut war.
Ja, klar, der war auch gut, aber da hat er... Da hatte er noch die Phase, wo er sehr viel versemmelt hat vor dem Tor. Allein ja, dieses Magdeburg-Ding, wo er noch vor der Linie abgegrätscht wurde.
Ja, wobei, das war einfach eine überragende Abwehr.
Aber da siehst du zum Beispiel diese Selbstverständlichkeit. Ich finde, dass man das mit Lemperle alles sehr gut einspielen kann. Diese Laufwege, diese Pässe, das kann man sehr gut einspielen. Und wenn das funktioniert und wenn einer wie Kainz den Pass spielt und wenn der Lemperle loszieht, in der zweiten Liga sind es ja auch eher etwas kantigere Verteidiger, dann können die das oft gar nicht verteidigen. Ja. So, und da siehst du so ein Selbstverständnis, auch wenn die Offensive insgesamt natürlich weniger repräsentiert ist. Aber genau in diesen Szenen siehst du sie.
Und das ist ja das Selbstverständnis auch, weil der Kainz selber sagte, er spielt den Ball eigentlich nur blind in den Raum.
Genau.
Mhm. Und hofft und
genau, und weil ahnt, dass er halt gerne diesen Laufweg macht. Ja. Und wie du sagst, ja, da waren ja auch so drei Kanten Ikea-Schränke da hinten und die sind halt so ein bisschen...
Naja, Ikea-Schränke kenne ich von hier zu Hause, sind sehr unbeweglich. Also, egal, aber er hat das super gemacht. Also das
nee, ich meine ja, die Gegner auch, deswegen.
Ja, da rede ich ja von.
Ja.
Was aber am Ende natürlich schade ist, ich habe jetzt gar nicht gesehen, dass da irgendwie was überdehnt hat, aber scheinbar wieder so eine Verletzung sich da gefangen hat, da bei der Aktion. Ne?
Ich habe es auch gar nicht gesehen, aber er hat direkt so gemacht, nach dem Tor schon. Klar, so ein klassischer Muskelfaser ist, das merkt man ja eigentlich direkt. Ich würde fast, ist jetzt Spekulation, aber wenn überhaupt so wichtig Szene sehe, glaube ich sogar, dass er das beim Antritt hat. Da ist so ein relativ langer Schritt. Und dann hätte er das Tor im Endeffekt sogar schon mit der Verletzung erzielt, weil ich glaube nicht, dass es beim Torschuss passiert ist. Mhm. Umso mehr Anerkennung, dass er die Szene durchzieht, aber das ist natürlich dann auch irgendwo das Adrenalin. Ne?
Also ja, klar,
Einzi hat mit einer gebrochenen Rippe oder angebrochenen Rippe gespielt. Also Adrenalin geht viel und mit Mentalität.
Mittelfußbruch, da haben wir gerade sofort dran gedacht. Ne? Also, man sieht schon, da kommt die Historie da hinten direkt wieder, so klatscht einem ins Hirn. Da haben wir, glaube ich, wir sogar mal drüber gesprochen, sozusagen beim Stammtisch, so lange ist das schon her. Naja, wie auch immer, es war auf jeden Fall eine super Aktion und leider deine letzte in dem Spiel und wahrscheinlich auch deine letzte in diesem Jahr, vielleicht auch seine letzte beim FC.
Nein, also im Winter glaube ich nicht. Also das ist natürlich, das Signal darfst du nicht senden. Also du musst im Winter was holen, du durftest jetzt zwei Transferphasen keinen holen und dann gibst du deinen besten Spieler, der gerade ins Rollen geht, weg, nur damit du noch 1-2 Millionen für ihn bekommst, die du im Sommer nicht bekommst. Also das Zeichen darf man auf gar keinen Fall setzen und so viel, dass es sich lohnt. Ich sage jetzt mal blöd, irgendwie 10 Millionen oder so, das wird ja keiner geben. Also für 1-2 Millionen ihnen jetzt im Winter, das darfst du auf gar keinen Fall machen.
Dann kommt ja der Trainer hin und macht einen Appell, der sich gewaschen hat an den jungen Spieler und sagt ihm, was er beim FC alles hat. Und also das war schon, ich meine, das macht man schon mal, aber das war von der Intensität schon überraschend. Ne?
Ich finde es schwierig, also was er gesagt hat, inhaltlich ist natürlich nachvollziehbar, ist wahrscheinlich auch richtig.
Der Kommunikationsberater
schon. Ja, genau. Aber ich finde es eigentlich nicht gut, das so zu tun, weil es ist eigentlich eine reine Öffentlichkeitsnummer. Also ich kenne keinen Spieler, der jetzt wegen so einer Aktion bleibt. Mhm. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass er jetzt deshalb geht. Aber trotzdem ist es, wenn überhaupt, eher so, glaube ich, dass das den Trotz der anderen Seite weckt. Weil die Botschaft ist, wenn man noch ein bisschen tiefer guckt, vielleicht hat er das gar nicht so gemeint, aber ja, der junge Kerl, der weiß vielleicht gar nicht, was er will, dem muss man vielleicht sagen, was er will und was er hier hat. Mhm. Diese Botschaft finde ich schwierig und dann auch so das Zeichen jetzt schon mal zu setzen, also wenn er geht, wir haben alles gemacht, so das ist so, es geht eigentlich, es ist eine reine Öffentlichkeitsnummer. Ich glaube nicht, dass das irgendwas ist, was die Entscheidung beeinflusst und so mit so reinen Öffentlichkeitsnummern, da habe ich dann immer ein bisschen Schwierigkeiten.
Okay, das würdest du also nicht empfehlen in deinem Bereich, ne?
Nein, vor allem nicht in der Form. Also natürlich, man kann sagen, man möchte unbedingt, das ist eine andere. Wenn man sagt, wir wollen unbedingt, dass er bleibt und die eigene Intention darstellt. Aber so wie er es gemacht hat mit dem Zeigefinger so, ja. Der muss doch wissen, was er hier hat und der wird ja wohl nicht gehen und der muss wissen, was er tut. Und das fand ich ein bisschen schwierig, weil das wird eher, wenn überhaupt, wie gesagt, im Endeffekt glaube ich, dass es so oder so keine große Rolle spielt. Mhm. Aber wenn es überhaupt eine Rolle spielt, dann eher, glaube ich, ins Negative umschlagen.
Ja, das ist halt der FC und seine Kommunikation. Da müsste man eh nochmal eine spezielle Sendung drüber machen. Ja, wie siehst du es?
Also, ja, ich glaube, es ist dann, so wie Holger sagt, so ein bisschen Fishing for Compliments, dass man selber vielleicht auch, dass die Fans dann auch sagen, boah, der Struber, der hat ja recht, aber ist ja voll, also wird jetzt, ohne dass ich ja da selber irgendwie in dem Thema drin bin, würde ich dann auch als Spieler nicht, also das interessiert mich ja nicht, was der jetzt öffentlich da preisgibt.
Ja.
Das kann man ihm intern ja gerne sagen und auch so mitgeben und so, aber das wird ja jetzt nicht ausschlaggebend sein, ob der jetzt bleibt oder verlängert gar oder er muss ja verlängern. Oder also Mumpitz meiner Meinung nach.
Ist eine reine Außenwirkung.
Ja, es ist aber auch, ich glaube, vielleicht auch ein Signal an Rogon, also Berater von Unternehmen, die ja sowieso eigentlich mit dem FC eigentlich alle Spieler, wo Rogon dran ist und Spieler, die da mit beschäftigt waren, haben dann nachher trotzdem gewechselt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, man will auch die ein bisschen unter Druck setzen.
Ich glaube, auch da ist vielleicht ein bisschen zu viel reininterpretiert. Also die werden am Schluss die Entscheidung treffen, was sie glauben, dass es das Richtige ist. Worauf sie dann am Schluss Wert legen, ist die andere Sache. Ja, so, ob sie jetzt sagen, es muss Bundesliga sein, es muss jetzt in dem Alter schon unheimlich viel Geld rüberkommen oder ob sie sagen, wir nehmen den Verein, wo er sehr viel spielt oder wir warten ab, ob FC aufsteigt. Da gibt's ja so viele Dinge, weiß nicht, was für die am Schluss das Ausschlaggebende ist. Aber ich glaube, dass solche Spielchen am Schluss doch nur eine nachgeordnete Rolle spielen. Dass sie jetzt sagen, der Lemperle geht, weil wir dem FC, wir wollen es denen zeigen, das kann man, glaube ich, nicht bringen und das bringt, glaube ich, normalerweise auch keiner.
Mich jetzt halt nur sehr an Lemperles Stelle gewundert oder würde es wundern, wenn die Entscheidung jetzt schon feststeht. Also nicht, vielleicht steht sie fest, dass er geht, aber zu diesem Verein, zum jetzigen Zeitpunkt. Also wieso sollte er sich das selber so verbauen?
Ja, zumal Hoffenheim, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, Bundesliga interessiert ja keinen momentan.
Schlecht.
Ja, aber die haben vor allem, glaube ich, 8 Stürmer.
Ja, also genau.
Die haben
Überangebot im
Kramaric,
Sommer.
Spilter, Tabakovic, ich weiß gar nicht, wen die alles haben. Und die sind da offensiv schon mal sehr gut aufgestellt. Die haben eher, wenn dann hinten die Probleme. Und wie du sagst, ja, also er ist ja gerade im Lauf, er kommt ja gerade erst rein, er ist ablösefrei. Er kann sich bis März, April Zeit lassen. Vielleicht sogar wirklich sagen, so, wir steigen am Schluss auf und ich bin ja wirklich Pokal. Stammspieler und verehrt und Pokalfinale, weiß der Geier was. So, ja. aber ich glaube auch, eine Tendenz wird es schon geben, sonst wäre das so nicht rausgekommen. Mhm. Irgendwer hatte Interesse daran, dass es rauskommt, warum auch immer. Es wird eine Tendenz geben, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Entscheidung schon gefallen ist.
Gut, lassen wir uns abwarten, wie das geht. Die Verletzung ist jetzt, der FC hat es mal wieder kommuniziert, und zwar auf FC-Art, indem er, was haben Sie gesagt, eine kleine strukturelle Muskelverletzung. Holger, du bist Kommunikationsberater. Kannst du mir bitte mal erklären, warum der erste FC Köln eigentlich hingeht und nicht Klartext redet. Wir reden hier über eine Sportverletzung. Das ist nichts aus dem Intimbereich. Das ist nichts aus einem Bereich, was andere nichts angeht. Das ist ein Profiverein. Sag doch einfach, der hat einen Muskelfaserriss, der hat eine Zerrung, der hat das und das. Aber immer von wegen keine strukturelle, in dem Fall eine kleine strukturelle Verletzung. Das ist doch Kinderkram, oder?
Ja, strukturelle. Es gibt natürlich große und kleine Muskelfaserrisse, ist schon klar. Streng genommen haben sie es damit ja kommuniziert. Aber klar, wenn man es mal... da stecken natürlich immer unheimlich viele Dinge dahinter. Also es gibt viele,
das erste Mal.
Es gibt immer unheimlich viele Gründe, die man teilweise auch nicht kennt. Manche halte ich für stichhaltig, viele nicht. So, wie gesagt, manchmal sind wir im Bereich, wo du sagst, das kommunizierst du nicht. Aber ich finde es zum Beispiel, würde ich da jetzt nicht unterstellen wollen, aber es wäre natürlich Unsinn, jetzt zum Beispiel zu sagen, wir kommunizieren jetzt nicht direkt das Ausmaß der Verletzung, weil Lemperle gerade so gut drauf ist und wir nicht wollen, dass da jetzt die Euphorie weg ist, weil du verschiebst das Thema nur. Du kannst natürlich sagen, so, er hat das, 3-4 Wochen raus, Ende aus. Oder du kannst vor jedem Spiel die Diskussion haben, kommt er zurück, warum ist er denn jetzt nicht, was hat er denn wirklich? So, also du würdest dir, wenn du das mit Absicht tun würdest, würdest du dir ins eigene Knie schießen. Was jetzt da der Grund ist, dass sie es so vorsichtig gemacht haben, weiß ich nicht. Ich würde auch vermuten, dass es, wenn das öfter passiert oder da es öfter passiert, es auch immer andere Gründe gibt. Aber grundsätzlich macht es natürlich Sinn, einfach frei raus zu kommunizieren und zu sagen, das ist es, das hat er, so lange ist er weg, wisst ihr alle Bescheid und fertig.
Das meine ich damit. Also, dass du einfach in dem Fall, wie gesagt, also wir reden über eine Sportverletzung, nichts, was irgendwie, sag ich mal, andere nichts angeht, sondern wir reden von dem, wofür der Mann ja letztendlich Profi ist. Also, und da passieren Verletzungen an der Tagesordnung, da kann man sie doch auch benennen.
Ja, zumal, also gut, mich würde es ja auch interessieren, ob er jetzt gegen Lautern wirklich nicht spielen kann oder doch. Ich weiß nicht, ob man.
Aber das weiß man eben auch oft nicht. Also das sind zum Beispiel Dinge, du kannst als Verein schwer sagen, fällt vielleicht 4 Wochen aus, dann bist du wieder auch wieder im taktischen Bereich, wo du sagst, oh, nach 2 Wochen steht er dann auf dem Platz und der Gegner rechnet nicht mit. Das kann da auch passieren. Oft weißt du es wirklich nicht. Also ich hatte mal bei einem alten Medium, bei einem anderen Verein, vor ewigen Zeiten gab es mal einen Fall, irgendein Spieler, da wurde die Verletzung kommuniziert, aber ohne Ausfallzeit und dann... hat ein Kollege nachgeschaut und hat gesagt, okay, damit fällt man normalerweise so und so lang aus und sagt, wird voraussichtlich so und so lang fehlen. Und dann gab es dann einen riesen Ärger mit dem Beraterteam des Spielers, weil man das so sagt. Und dann hingen dann wieder Dinge dran, dass er für was ausgefallen wäre, wo er eigentlich nicht wollte. Und also da ist manchmal ein bisschen kompliziert, was die Ausfallzeit betrifft. Solche Dinge finde ich schwierig zu sagen. Er fällt wahrscheinlich so und so lange aus. Mhm. Aber die Verletzung selbst, wenn man eine Diagnose hat, die kann man natürlich klar benennen.
Also da hat der FC, da muss ich jetzt auch einen Schutz nehmen, klar gesagt, dieses Jahr wird das nichts mehr.
Ach so, hat er?
Ja. Okay, das stand aber im Feld für nächstes Jahr. Also da, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf.
Deswegen, das ist ja okay so.
Okay, dann ist es,
ich meine, das hätte dann drin gestanden. Mir geht es einfach um
das. Ich muss das revidieren, aber ja, aber dann finde ich es auch okay.
Aber das ist ja okay so, absolut. So macht,
dann finde ich kleine strukturelle Muskelverletzungen.
Ja, das es ist... Ja.
Nein, es ist, mir geht es um was anderes. Mir geht es... Das Allgemeine, weil sie machen es immer so. Ne? Und wir können auch gleich, wir ziehen das auch gerne vor, über Keller reden, über den Vertrag, was da vorher alles draus gemacht worden ist, ne? Indem man versucht hat, das überhaupt nicht zu kommunizieren, es tot zu reden, als es gar nicht mehr anders ging, dann doch irgendwie dann jetzt öffentlich gemacht hat. Das ist immer so diese, das geht euch eigentlich alles gar nichts an. Und wir wollen am liebsten gar nichts preisgeben. Hallo, wir haben 140.000 Mitglieder. Es gibt zig Fans noch, die du noch zusätzlich dazuzählen musst. Es gibt eine Öffentlichkeit. Der FC präsentiert sich öffentlich. Die spielen ja nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Nehmen auch gerne das Geld entgegen. Herrschaftszeiten, dann seid auch wenigstens ein bisschen transparenter. Jedenfalls das, was man halt im Normalfall tut. Jetzt kommt der Medien- und Kommunikationsbereich.
Ja, da sind wir wieder bei diesen zwei Stellen. Ich gebe dir im Grundsatz total recht. Und ich sage, wenn mich jemand nach etwas fragt, sage ich immer nach vorne kommunizieren. Immer relativ deutlich, vielleicht auch schon den Schritt weiter denken, einfach um die Deutungsrohheit zu behalten und einfach um nicht in eine Ecke gedrängt zu werden irgendwann, um irgendwann auf Nachfragen reagieren zu müssen und sich verteidigen zu müssen. Das ist der Grundsatz. Und trotzdem hat nochmal jeder Fall seine eigene Geschichte. Wenn du jetzt den Fall Keller siehst, das hat ja eine ganz seltsame Vorgeschichte, wo dann zwei verschiedene Quellen, zwei verschiedene Dinge sagen. Und man muss ja auch sagen, natürlich gibt es unter den Journalisten schwarze Schafe, aber ich würde sagen, zu 95-98% denken die sich nichts aus, sondern sie schreiben nur das, was ihnen jemand gesteckt hat. Und komischerweise hatte einer offenbar die Ambition, ihnen zu sagen, er hat schon verlängert und bei einem hieß es, er läuft am 28. aus, was ja wohl richtig war, aber und das andere war auch nicht ganz falsch, trotzdem wurde da wieder geredet und dadurch stand er dann nach dem Spiel da und dann wird er einfach nach jedem Spiel gefragt und ich glaube, in dem Moment wäre es ja nicht verkehrt gewesen, sich dazu nicht zu äußern oder erstmal nichts zu sagen, weil man sagt, ich weiß ja eigentlich, wir sind uns klar, in 3 Tagen kommt das. Aber dann stehst du da, musst dich wieder erklären dazu und dann hat er sich relativ weit sogar eigentlich noch vorgewagt, indem er es ja mehr oder weniger schon vorweggenommen hat. Mhm. Deswegen hat er ja sogar eigentlich in dem Fall relativ offensiv kommuniziert und musste das nochmal so ein bisschen abbrechen, weil sie Montagabend erst unterschrieben haben. Aber das ist auch immer die Situation, in der du bist. Aber das ist eben das und da passieren die Fehler viel früher, dass man sagt, in dem Moment, wo ich im Rücken an der Wand stehe und muss mich erklären und muss mich vielleicht sogar verteidigen, in dem Moment wird es schwierig. Und
immer so, die machen das ja auch bei Vertragslänge, ne, dass man da ne, also im Prinzip auch rumeiert, dass man da auch keine klare Aussagen trifft. Also da, finde ich, kann der Verein noch ordentlich zulegen.
Ja, und in dem Fall, finde ich, ist das ja auch schon, ist das Präsidium dafür verantwortlich. Der wurde Keller ja eigentlich in die missliche Lage gebracht, muss man ja sagen.
Ja,
wenn die dann offensiver damit agieren und so, dann, also er war ja dann in die Ecke gedrängt. Also was soll, hätte er jetzt anders machen sollen, als so halb rumzueiern? Er kann ja schlecht sagen, ich habe verlängert, wenn dem noch nicht der Fall ist oder so. Dann muss halt Wolf mal vor so einem Spiel auch selber vor die Kameras treten oder sie müssen halt mal ein klares Statement raushauen, nicht wie letztes Mal dieser Vorstandsbrief oder der Brief an die Mitglieder, wo alles wieder so total verklausuliert dargestellt wird und keiner, also man hat ja nie so richtig Fleisch am Stachel dann da bei denen.
Ja, überhaupt mal das, ne? Nicht immer nur in Briefen kommunizieren, sondern sich auch mal,
ja, selber,
auch mal hinstellen und mal Fragen beantworten. Das ist eher so das,
was man sich dann... Weil so sieht man von denen ja nichts, ehrlicherweise. Ja. Ne? Also seit der Mitgliederversammlung hat man die irgendwo nochmal gehört.
Nö, zum Beispiel ist auch noch immer nichts zum Thema Nichtentlastung gesagt worden, offiziell noch nicht.
Oder irgendwo geschrieben worden. Ja,
oder von dass man da Stellung zu beziehen hat. Das ist ja auch wieder die Frage, jetzt kommen wir nicht zu dem Wie, sondern zu dem, dass es gemacht wurde. Ein nicht entlasteter Vorstand verlängert den Vertrag, also ein Vorstand, der, wie man so hört, unter, wenn man sich mal so ein bisschen umhört, auf Abruf steht. Das ist ja kein Geheimnis, dass viele ihn gar nicht mehr aufstellen wollen, also auch der Mitgliederrat darüber nachdenkt, das werden wir sicher bald erfahren. Dann geht dieser Vorstand aber hin und verlängert den Vertrag mit dem Geschäftsführer. Und jetzt kommt nicht nur meine, sondern die Intention oder die Idee, die viele dahinter sehen, dass du im Prinzip das kleinere Übel gewählt hast, den Vertrag auch nur um ein Jahr wohl verlängert hast.
Ja, aber das ist doch genau das, da muss man auch sagen, das ist ja genau das, was sie nur tun können.
Ja.
Also, wenn der wirklich am 28.02. ausläuft, können sie ihn ja nicht einfach auslaufen lassen. Wir sind jetzt schon im Dezember oder die Verlängerung war jetzt Ende November. Da musst du ja irgendwann mal quasi entscheiden, verlängern wir oder lassen wir das auslaufen. Und eben aufgrund dieser Situation, die du gerade gesagt hast, können sie ja jetzt keinen Dreijahresvertrag schließen und dann dem nächsten Präsidium sagen, so hier, der hat aber noch einen Dreijahresvertrag. Und deswegen... Das fand ich sogar genau richtig, das jetzt für ein Jahr zu tun.
Und da waren, glaube ich, auch die Gremien hinter, die das, ich meine, Keller wurde ja vor wenigen Wochen, das wollen wir nicht vergessen, haben wir hier lang und breit diskutiert. Also bevor dann diese Siegesserie begann, ist ja eine, mit dem einen Unentschieden zwischendurch, ist es eine Siegesserie. Aber bevor die da war, war er ja quasi nach Darmstadt und Paderborn schon, sage ich mal, so gut wie verabschiedet. Ne? Also jedenfalls wurde es diskutiert. Und angeblich, und da wurde auch in den Medien sehr viel diskutiert.
Hat Christian Löhr ja hier auch so gesagt.
Genau, Christian Löhr hat es ja ganz deutlich gesagt. Also der wäre weg gewesen, mehr oder weniger. Und jetzt auf einmal ist er dann doch da. Und deswegen in den Gremien ist, glaube ich, die Überzeugung hinter Christian Keller nicht die allergrößte. Weil man gesagt hat, okay, nur für ein Jahr. Weil wir können ja nicht diesen Vorstand einen neuen Geschäftsführer auswählen lassen.
Ja, du hast jetzt perfekt. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, natürlich wollen die jetzt nicht, dass der Vorstand, zu dem sie, hinter dem sie eh nicht stehen, nochmal einen anderen Geschäftsführer erholt.
Ja, also konsequent wäre natürlich gewesen, einen neuen Geschäftsführer zu holen. Wir müssen jetzt nicht darüber reden.
Aber jetzt nicht unbedingt zu der Zeit dieser Saison jetzt, finde ich, weil du hast dich Anfang der Saison, hast du gesagt, du
machst die Krux. Aber trotzdem ist die Kernvoraussetzung so, mit diesem Vorstand, der erstmal, ich glaube, bis wann ist die Versammlung, September oder was, gewählt ist und nicht weiß, nach dieser Nichtentlastung, ob er denn noch danach ist, glaube ich, dass auch ohne jeden Zweifel von irgendwem dieser Vertrag um ein Jahr verlängert worden wäre, weil einfach die Rahmenbedingungen so sind.
Ja.
Das ist einfach das. Also diese Vertragslänge würde ich jetzt zumindest nicht als Misstrauensvotum.
Was ist denn das eigentlich für ein komisches Datum?
Was meinst du?
Ende Februar.
Macht durchaus Sinn, weil...
Meinst du, Transferperiode abgelaufen?
Genau, also ich finde eher, dass es unlogisch ist, dass man Manager bis zum 30.06. unter Vertrag nimmt. Okay, ganz einfach deshalb, weil die Kaderplanung ja zu einem großen Teil zumindest auch schon vorher stattfindet. Und man hat es dann schon oft gehabt, dass wenn der Vertrag bis 30.06. war und dann hat man relativ früh so Januar, Februar gesprochen, so machen wir weiter, bleibst du. Und wenn dann einer gesagt hat, ich gehe, dann hat man dann nochmal den Vertrag auflösen müssen, weil man gesagt hat, wir ziehen das ja nicht mit dir durch, du gehst sonst wohin, du nimmst Vertragsgeheimnisse mit, Details aus irgendwelchen Verhandlungen. So, und deswegen macht das schon Sinn zu sagen, wir machen das bis 28. Februar und müssen auch immer 3-4 Monate vorher entscheiden. Und wenn wir uns neu aufstellen wollen, dann fängt der neue zum 1. März an. Das ist auch schon fast spät. Christian Keller kam damals im April, das fand ich sehr spät. Da waren sie schon in ein, zwei Dingen hinten dran. Aber so 1. März, das ist noch okay. Aber es ist eigentlich viel logischer als dieser 30.06. bei Managern und Kaderplanern.
Okay, inhaltlich jetzt, dass Keller jetzt weiter das Vertrauen genießt, ist das für dich okay? Ist das nachvollziehbar?
Also mit Blick auf diese Saison jetzt absolut nachvollziehbar, weil jetzt wäre es ja auch eh zu spät gewesen, anderen diese Wintertransferperiode zu überlassen. Also das muss man ja auch mal sehen. Wenn man jetzt dann so spricht, wie Holger es jetzt auch gesagt hat, hätte man ihn ja absolut konsequenterweise im Sommer entbinden müssen oder spätestens dann meinetwegen im September oder damit einer überhaupt eine gewisse Vorlaufzeit hat, um sowas selber vorzubereiten.
Ja, also dieses Winterfenster ist ja jetzt so wichtig.
Ja, genau.
Und das ist ja auch lange vorbereitet. So, das ist, wenn du jetzt wirklich gesagt hättest, wir wollen eben nicht mehr mit ihm weitermachen, dann hättest du es eigentlich nur Kess geben können. Ja. Mhm. So, also du hättest dann, glaube ich, nicht sagen können, wir müssen im Januar, dürfen endlich wieder Spieler verpflichten und wir wollen. Und dann holst du irgendwie im November, Dezember holst du einen neuen Sportchef. Das wäre schwierig gewesen.
Das ist aber ja vielleicht auch ein Punkt, dass man nicht das Vertrauen in die eigenen Reihen hat, weil man ihn sonst vielleicht auch abgesägt hätte vor dem, nach dem Paderborn-Spiel. Ja, ja, ne? Also.
Ja, die ganze Geschichte ist, ich meine, ich bin nicht der allergrößte Freund, nicht mehr aber der allergrößte Freund von Christian Keller. Das war ich am Anfang schon, weil ich diesen Ansatz mal interessant fand. Jemanden, der anders ist, der eine andere Vita hat, der auch mit anderen Ansätzen an die Sache rangeht, zu nehmen. Allerdings, ich höre ihm immer noch gerne zu, nach wie vor, aber leider spricht das dagegen, was dabei rauskommt. Und das ist das, was ich sehe. Die Bilanz, die er hat, ist für mich nicht positiv und das ist auch, glaube ich, nicht schwer, das so zu erkennen. Viele sagen, du musst den Weg erkennen. Ja, der Weg ist in die zweite Liga gegangen, ne? Und zwar von Europa aus, seitdem er da ist. Ja, ich erkenne an, es gab diverse Begleiterscheinungen, die das auch erschwert haben, seinen Weg, ohne Zweifel. Dennoch bin ich nicht erfreut darüber, dass er weiter den Vertrag jetzt ausführen wird und verlängert wurde. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, ich persönlich, dass es wohl in dem Moment kaum eine andere Wahl gegeben
hat. Ich finde es auch an sich erstmal gut. Also ich finde schon, das muss man auch mal sagen, er hat in dieser Zeit jetzt ein Stück weit gewonnen, muss ich sagen, weil das war schon richtig heftig, was auf ihn eingeprasselt ist und auch sehr, sehr persönlich auf ihn. Und er hat daraus überhaupt keine eigene Agenda gemacht. Also er war nicht beleidigt, er hat nicht irgendwie, ja natürlich war er beleidigt, das heißt beleidigt. Natürlich hat es ihn getroffen, das ist ja auch logisch.
Das kann ich verstehen.
Aber so wie er es ausgedrückt hat, fand ich schon, dass er da jetzt keine eigene Agenda draus gemacht hat. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass er jetzt aktionistisch gehandelt hat, um zu zeigen, ich muss jetzt mal, das hätten auch viele getan. Deswegen ist schon diese Ruhe, finde ich, was jetzt erstmal gut tut, diese Konzentration auf das Wesentliche. Natürlich muss er jetzt im Winter liefern. Natürlich gab es Fehler, die er gemacht hat. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich traue ihm durchaus zu, dass er die Kurve kriegt. Ich finde auch, dass nach vorne gerichtet ein paar Transfers jetzt schon sehr gut waren. Also wenn man El Mala bei Victoria sieht, ich war jetzt die Woche in Verl, die schwärmen in den höchsten Tönen von, wie heißt er, so ähnlich. Auf jeden Fall, die schwärmen in den höchsten Tönen. Ja, schwärmen in höchsten Tönen von ihm und das ist wohl auch mit Potenzial was. Also ich traue ihm zu, dass er aus den Fehlern, die er gemacht hat, gelernt hat. Ich finde ihn von der Art, wie er das macht, finde ich, tut's dem Verein gut. Klar, müssen wir sagen, jetzt muss er liefern. Aber wenn er das tut, dann sind vielleicht am Schluss noch alle froh, dass sie ihn nicht weggeschickt haben.
Die Chance kriegt er jetzt und die hat er bei allen. Die hat er letztendlich dann bei mir, wobei ich nicht entscheidend bin. Aber was ich mich jetzt so freue, wenn das klappt, ist Gazibegovic. Ne?
Also das ist, glaube ich, ein super Transfer.
Wenn der Spieler kommt, dann muss ich sagen, ja, zumindest jetzt von der Serienleistungsbilanz her, wäre das eine Sache, mit der wir sehr gut leben könnten. Und nicht zu sagen, wir brauchen genau so einen Spieler.
Genau.
Und damit hätte er wieder einen Pluspunkt bei mir gesammelt. Und nicht nur bei mir, wie gesagt, ich alleine bin da nicht entscheidend. Entscheidend ist auch am Ende, was für den FC dabei rumspringt. Das ist das Entscheidende. Nur da war die Bilanz bisher niederschmetternd und da gehe ich auch nicht von weg. Und das sehen ja die meisten auch so. Ich verstehe euch und von daher
Man muss halt auch dazu sagen, solange die Wahrscheinlichkeit groß ist oder noch da gegeben ist, dass man dieses Jahr aufsteigt, muss man ihm ja auch die Chance geben. Wenn man hätte es nach Paderborn dann beenden können, okay. Aber jetzt hat man sich ja auch schon dazu entschlossen, die Saison mit ihm anzugehen und jetzt muss es halt auch durchziehen. Dann hätte es vielleicht noch krasseren Sturm der Entrüstung geben müssen, dass man im Sommer mit ihm weitermacht.
Wir werden sehen, was dabei rumkommt. Ich wollte das eigentlich gar nicht mehr groß thematisieren, weil wir das in den letzten Wochen so oft gemacht haben. Jetzt ist aber nun mal der Vertrag verlängert worden. Also das ist natürlich eine Nachricht, die wir nicht komplett unkommentiert lassen können. Deswegen haben wir es heute nochmal rangenommen. Und jetzt kann der Herr Keller nochmal richtig loslegen. Und bitte bringen wir noch ein paar Kasibegovic. Und schon ist die Laune hier schon etwas besser.
Also wenn das auch mit den Zahlen stimmt, ne, Marktwert wird auf 5 taxiert, der kostet 2. Da hast du natürlich dann erstmal die Hauptbaustelle. Man hat ja auch gesagt, Sturm und Rechtsverteidiger. Hast du ja jetzt trotz allem noch Lemperle, trotz der Verletzung jetzt und der Gerüchte, Abwanderung. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er im Winter geht. Da ist so ein bisschen zumindest die Dringlichkeit raus. Und die oberste Baustelle hast du jetzt frühzeitig sehr, sehr vielversprechend geschlossen. Das ist jetzt schon mal gut, ein gutes Signal. Und ich denke mal, dass bestimmt noch 2 kommen werden. Die 6er-Position ist ja auch schon angekündigt, wo wir eben schon drüber gesprochen haben. Ich denke, dass trotzdem noch einer für die Offensive kommt, weil du trotzdem im Endeffekt Lemperle Downs hast, 2 Junge, die auch Schwankungen haben können. Mit Tigges, Dietz, Adamian rechnet ja, glaube ich, kaum noch jemand. Und da brauchst du auf jeden Fall trotzdem noch einen. Und wenn die 3 kommen am Schluss und du bist immer noch in Schlagdistanz und bist so stabil wie jetzt, dann wäre ich sehr optimistisch.
Hat ja jetzt auch heute wieder unser Mittätenphilosoph, hallo Jürgen Kemper, hat heute wieder ein paar Namen in den Raum geworfen. Ganz ehrlich, ich habe sie mir für heute nicht aufgeschrieben und gemerkt.
Nee, aber ich meine sogar her.
Aber österreichischer Raum, natürlich jetzt nicht nur österreichischer, sondern halt auch, da wird am meisten gescoutet. Und
ich meine, sie schließen sogar nicht aus, dass 2 Stürmer kommen, weil sie ja schon Tigges, Adamian und Dietz eigentlich weghaben wollen.
Ja, das ist auch eine positive Entwicklung der letzten Wochen. Nichts gegen die Jungs persönlich, um Gottes Willen. Aber rein fußballerisch ist das die Erkenntnis, die man ziehen musste. Übrigens beides Kellertransfers. Ich wollte es nur mal erwähnt haben.
Ja, also Dietz habe ich gesehen, ist wohl bei RWE Essen im Gespräch. Die brauchen ja wen. Bei den anderen beiden könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt nicht so einfach wird, die von der Payroll zu kriegen. Vor allem dann auch so, dass sie quasi gänzlich runter sind. Mhm. Also man fragt sich trotzdem, warum es denn mit beiden so gar nicht funktioniert, auch in der zweiten Liga nicht. Also Adamian kam schon hin und wieder, kam und hat mal immer was aufblitzen lassen. Bei Tigges erinnere mich an 2-3 Bundesligaspiele, mal gegen Augsburg, glaube ich, wo er der Matchwinner war und 2 Tore gemacht hat und so. Also dass es dann jetzt heute so ist, dass sie über Spiele hinweg in der zweiten Liga gar nicht im Kader stehen, das ist schon krass. Das hätte man so eigentlich nicht erwartet.
Aber vielleicht ist es halt auch das klare Zeichen an die Spieler, weil gerade die Transferperiode jetzt näher rückt, dass man sagt, jetzt war es auch und am Anfang war es vielleicht auch noch alternativlos, weil wieder weniger da waren. Uth war nicht auf der Bank, Kainz war nicht auf der Bank. Kommt ja alles so ein bisschen hinzu. Dann
muss man auch sagen, das ist das richtige Signal, was da gesendet wird, weil alles andere hätte auch keinen Sinn. Würde auch dem Spieler ja nicht gerecht werden, weil auf Dauer, ich meine, die kommen ja schon fast mit einem Malus rein. Ne? Also das macht ja schon keinen Spaß.
Senkt den Marktwert natürlich auch nochmal. Ne?
Ja, also pfeifen die Leute nicht, aber lass mal das jetzt erstmal beiseite. Und an eine Sache möchte ich natürlich hier noch besonders loswerden. Ich denke, wir alle waren leicht schockiert. Du hast es auch gesehen. Du warst bei der U21 als Luca Kilian, der sich wieder schwer verletzt hat, zum zweiten Mal hintereinander mit einem Kreuzbandriss. Ich weiß nicht, ob er zuschaut oder zuhört. An dieser Stelle kann man einfach nur sagen, alles Gute und gute Besserung, dass das diesmal schnell geht und schon scheiße, wie das jetzt passiert. Du hast es ja gesehen, Zweikampf oder einfach so?
Ja, der Salga ist, glaube ich, in ihn reingerauscht, also eigene Mitspieler und dann hast du direkt gemerkt, dass irgendwas Besonderes oder besonders Schlimmes passiert ist, weil er liegen blieb. Da muss er abtransportiert werden. Also es war schon, man hatte schon direkt so ein Gefühl, dass da wohl wieder was sehr Schlimmes passiert ist.
Wenn du siehst, dass er es ist. Ne? Ja. Das heißt, er kommt gerade aus dieser Verletzung. schon bitter. Zwei Kreuzbandrisse, das kann auch die Karriere gefährden.
Ja, ist auch schwer für den Kopf. Dann hat er natürlich dann am Ende plus minus anderthalb Jahre quasi gar nicht gespielt. Im Hochleistungssport auch schwierig. Um Gottes Willen, ich will da jetzt nicht unken, aber das ist natürlich schon echt eine schwieriges Wort für Sport, aber dramatische Situation.
Ist das jetzt so eine Sache, wo man als FC moralisch einfach diesen Jahresvertrag nochmal geben sollte? Oder?
Ja, das hat Christian Keller ja schon eigentlich mehr als angedeutet, würde ich sagen. Ne? Dass man ihm dann irgendwie so einen stark leistungsbezogenen Vertrag gibt mit einem geringen Grundgehalt.
Ja.
Ja, also ist natürlich auch für ihn persönlich bitter, aber auch für die Mannschaft bitter, weil gerade jetzt mit dem System auf Dreierkette umzustellen, ja, wäre er schon noch der bessere Backup oder Alternative gewesen, weil Bakar Tukanda traut man es ja scheinbar nicht unbedingt so zu, weil...
Jetzt muss er ja noch überlegen, noch sogar auch noch einen Innenverteidiger.
Genau, weil meiner Meinung nach wäre es immer noch sinnvoll, den in die dritte Liga vielleicht auszuleihen, den Bakar Tukanda, dass er Spielpraxis bekommt, weil sie sehen ihn ja besser als für die Regionalliga, aber im Moment kommt er so nicht auf Einsätze in der zweiten Liga, das ergibt ja auch keinen Sinn. Genau, und dann hast du eigentlich wieder die neue Baustelle Innenverteidiger noch.
Okay, naja, also wie gesagt, an dieser Stelle einfach eine gute Besserung. Und wenn mal vielleicht Zeit ist, hier bei den Thetenphilosophen wäre immer ein Platz frei, ne? Also gerade so eine lange
Der kann
Zeit.
Gut reden, das ist, glaube ich, ein guter Gast auf jeden Fall.
Deswegen sage ich das. Klar, muss immer wie immer mit dem FC abgesprochen werden.
Moment, hat er sicher keinen Kopf dafür, aber wäre ein sehr spannender Gast.
Jetzt im Moment nicht, aber später mal.
Ja.
Zumal, Thekenphilosophen, ich habe das ist eben auch, er hat ein natürliches Wesen, also das würde ihm, glaube ich, gut gefallen. Lass warten was ab, an dieser Stelle noch einmal gute Besserung, das kann man nicht oft genug sagen. Ja, aber eine Sache, darüber dürfen wir uns jetzt endlich freuen. Und du bist ja so, du hast ja kein Finale vom FC mitbekommen, Pokalfinale.
Ne? Nee, nur das Halbfinale in Leverkusen.
Das Halbfinale, genau, 2002. Ne? So, ja, genau, ich erinnere mich, Rigoberto Song und Lars Sandes gibt die Riesenchance. Und, ja, wie ist das für dich, jetzt wieder im Viertelfinale zu stehen?
Ja, geil.
Das ist so geil.
Also in Pokal zu überwintern und man freut sich ja auch jetzt, man freut sich ja richtig auf die Auslosung. Eigentlich, wenn der FC noch dabei war, war es ja ehrlicherweise egal, ob gegen wen du jetzt in der ersten und zweiten Runde spielst.
Du guckst meistens aber jetzt, immer nur, gegen wen bist du ausgeschieden,
genau, aber jetzt,
wen kriegen die. Ne?
Jetzt, ja, genau. Jetzt, hofft man, jetzt hofft man ja schon, dass man gegen den und den zu Hause spielt oder gegen den und den wäre es vielleicht
Bielefeld.
Auswärts noch realistisch. Ja, ja, mega. Also große Vorfreude auf das, was kommt. Und ich habe auch das Gefühl, dass das, je weiter man kommt, desto mehr kommt das ja auch in den Köpfen der Spieler an. Natürlich sagt dann man so ein Tier man sehr aus der Emotion heraus, wir wollen nach Berlin ins Finale, aber das sagst du natürlich nicht in der ersten Runde, wenn du nach dem Elfmeterschießen beim Viertligisten weiterkommst. Ne? Also so ein bisschen mehr Selbstverständnis und so ist dann auch schon dabei. Ne?
Ja, also das war auf jeden Fall zumindest vom Ergebnis her am Ende.
Und sonst auch ein Megaspiel vom FC.
Ja.
Ja, also für mich ist ja irgendwie so, für mich ist ja so, ich liebe den Pokal und ich hatte das ganz große Glück in meiner Journalistenzeit, ganz große Pokalmärchen wirklich sehr, sehr lange mitzuerleben.
Das war mein erster FC Saarbrücken.
Ja, ich war 1995 oder 96 war das, ne? Eintracht Trier, habe ich alle Spiele bis Halbfinale gesehen, Schalke und Dortmund rausgehauen.
Rudi Tömmes?
Genau, Rudi Tömmes. Ich habe 2004 Aachen komplett begleitet bis ins Endspiel nach Berlin. Ich habe Bielefeld 2015 Drittligist bis ins Halbfinale. Dann komme ich ja aus Saarbrücken, die waren jetzt in den letzten 5 Jahren zweimal häufiger im Halbfinale als der FC Bayern, muss man auch sagen. Rot-Weiß Essen habe ich mal bis ins Viertelfinale. Also ich liebe diese Pokalspiele und diesen Pokalflair und den FC habe ich wirklich seit 2009 intensiv begleitet. Also ich bin seit 2000 im Rheinland, aber dass ich der Vereinsbetreuer war, das hat sich so um 2009 rum geändert. Und dann waren sie 2009, 10 waren sie im Viertelfinale. Da haben sie aber ein Auswärtsspiel in Augsburg, ich glaube, 2 rote Karten. Ne? Und seitdem die ganze Zeit, als ich die betreut habe, immer direkt erste Runde raus, zweite Runde raus. Und ich kann mich an fast kein, ich glaube, gegen Schalke gab es mal ein großes Spiel.
Ja, Thomas Broich.
Ansonsten kann ich mich an fast kein größeres Pokalspiel vom FC erinnern. Und das fand ich richtig, richtig schade. Und kaum bin ich jetzt da weg, jetzt kommt das.
Ja.
Aber ich hoffe auch auf ein Viertelfinale, schönes Heimspiel oder auch in Bielefeld war ich auch gerne hin.
Ja.
Das nehme ich mir ganz fest vor, mir das anzugucken. Und ja, also ich war jetzt mit Leverkusen letztes Jahr, war mein tatsächlich letztes Spiel als Journalist war ich beim Pokalfinale in Berlin. Das war schon. Aber
auch du konntest ganz dieses Unheil groß. Nicht verhindern. Ja, okay. Du weißt ja, wie ich zu Leverkusen stehe. Müssen wir nicht drüber reden. Aber eines steht fest: Ich habe mich auch riesig gefreut und ich sag mal, an dem Abend war es mir dann auch mal scheißegal, wie die gespielt haben. Weil klar, das habe ich auch gesehen. Das war kein, wenn du 100 Minuten in Überzahl bist, ne, dann darfst du auch mehr erwarten als nur ein Eigentor und einen Elfmeter.
Aber, ja, aber okay. Da kommt die Angst vorm Gewinnen. Ne? Ja, du bist ja. Da echt vor was alles ganz Großem und ja. Plötzlich hast du auch was zu verlieren. Wenn du denkst dann, oh Gott, wenn wir das jetzt verlieren, sind wir die Deppen. Ja. Der Ljubicic tritt über den Ball. Das sind alles so Dinge, wo du sagst, das steuert ja eigentlich ja. Eher so auf ein 1-2 in der 120. hin oder auf ein Niederlage im Elfmeterschießen hin.
Ja, ja.
Und dass dann am Schluss dann doch so der Ausgang ist, das war schon cool, klar.
Also das war für mich also schon ein tolles Erlebnis, auch wenn ich mich vorher oft sehr aufgeregt habe. Jungs, also, was treibt ihr da? Aber okay, sie haben es am Ende gezogen und sie haben es am Ende auch, glaube ich, irgendwo auch verdient. Hertha hat sich natürlich brutal gewehrt, ne, muss man schon sagen. Also brutal positiv, sage ich mal. Haben sie gut gemacht, sich gut verteidigt. Das war auch schwer. Das wäre auch, glaube ich, anderen Mannschaften schwer gefallen, nicht nur dem FC da offensiv. Gut, kann einem mal mehr einfallen, aber am Ende alles egal, sie haben es gewonnen.
Und man muss ja schon sagen, die zweite Halbzeit war wirklich sehr schwach, aber ich finde, am Ende haben sie es schon erzwungen in der Verlängerung.
Ja, in der Verlängerung.
Also, weil da hat der Ernst dreimal richtig stark noch gehalten. Also,
deswegen war es auch verdient.
Wie gesagt, dieses Slapstick-Ding und dann wollten sie es schon unbedingt noch.
Ohne Zweifel, also das habe ich auch nicht eine Sekunde angezweifelt. Ich weiß auch, dass die jetzt immer wollen. Die können halt auch nicht immer, wie sie es vielleicht wollen. Grundsätzlich toller Sieg und natürlich, ja, mein Wunsch ist ja Augsburg, aber Heimspiel. Ne? Heimspiel.
Und dein Lieblingsfinalgegner?
Auf jeden Fall nicht Leverkusen.
Weil, beim Sieg schon, ne?
Ja, ja na gut, aber ich bin ja so, ich habe ja überhaupt kein Derby-Gefühl bei denen. Null. Also noch viel weniger als generell, also das ist für mich wie Wolfsburg. Ne?
Also das erste Pokalfinale, das ich bewusst gesehen habe, war wirklich 1983 in Köln bei meiner Oma in der Küche auf so einem ganz kleinen Fernseher. Wir haben samstags meine Oma besucht, ich war 7 und gleich Pokalfinale und dann habe ich da vorgeklebt bis zum Schluss und habe jetzt noch vor mir, wie Littbarski das Tor gemacht hat und Pokalfinale.
1-0, schon damals. Ja,
genau. Pokalfinale ist überhaupt Pokal, das ist sensationell. Ja. Natürlich, wenn dich jetzt jemand fragt, willst du lieber aufsteigen oder willst du den Pokalsieg, natürlich musst du langfristig aufsteigen, aber so ein Pokalfinale oder so ein Pokalsieg, das ist auch schon mal was du irgendwie über Jahre mitträgst, auch als Fan, als Verein. Emotional fände ich es fast cooler, als wenn sie jetzt wenn man wirklich wählen müsste, aber natürlich musst du
auch das kleine
die Priorität machen, ne? Geben.
Ja, das kleine Double, ne? Da träumt natürlich jetzt ganz toll.
Jetzt werdet ihr gleich maßlos.
wenn dann richtig. Ne? Also, nein, aber das, ich bin gespannt, wenn es dann trifft, im Viertelfinale. Mhm. Halbfinale kommt dann später, ne? Und dann hoffe ich, dass der FC noch dabei ist. Also es wäre auf jeden Fall für den Verein mal wichtig, mal auch an der Seite wieder ein Glanzlicht zu setzen. Ihr habt es im Prinzip schon gesagt, und du hast gesagt, der FC im letzten Jahr, 10. muss man ja leider sagen, nie bei der Musik dabei. Und dabei haben wir ja so eine geile Pokalhistorie. Das ist ja das, ich bin ja als Erfolgsfan groß geworden. In den 70ern standen die ja fast jedes Jahr im Pokalfinale. Ne? Also 71, 73, 77, 78, 80. Also das war Wahnsinn. Ne?
Und vor allem jetzt geht es auch richtig ans Geld verdienen. Das muss man ja auch mal sagen.
Ja.
Also du hast ja, normalerweise kalkulierst du, ich weiß nicht, was der FC kalkuliert, aber ich würde mal tippen, dass sie die zweite Runde im Etat hatten, weil du eigentlich immer von ausgehst, okay, erstes überstehst du normalerweise schon. Darüber hinaus wirklich fest zu planen, ist waghalsig. So. Und von daher werden die mit sehr, sehr wenig geplant haben. Und jetzt haben sie ja schon, weiß ich nicht, 3, irgendwas. Mhm. Und jetzt verdienst du ja pro Runde. Also jetzt verdienst
abzüglich
du...
Pyro.
Ja, genau. Das wird natürlich schon ein bisschen was ausmachen.
Das lassen wir heute
mal. Aber jetzt kommen halt Live-Übertragungen. Jetzt kommen jede Runde 3-6 Millionen, wenn du... und das ist wirklich... Da geht es richtig ans Geld und das ist ja dann auch nochmal ein schöner Nebeneffekt. Das ist
immer so eine Sache, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch, wie ich finde, völlig zu Recht am FC kritisiert wurde. Man hat diesen Wettbewerb oft ja auch nicht ernst genug genommen, ne? So, oder hat ihn als lästig angesehen. Das Gefühl wurde manchmal vermittelt. Ne? So hast du auch an manchen Pokalaufstellungen, gute Grüße an Steffen Baumgart gehen raus, gesehen, ne? Der teilweise wirklich sehr abenteuerlich aufgestellt hat. Und aber gut, das ist ja jetzt Vergangenheit. Ab jetzt aber
war doch jetzt auch eine BL, Finkrev hat doch gespielt.
Finkreifer hat gespielt.
Der war noch eine B-11.
Ja, aber das war ein Fall. Wie hast du ihn denn gesehen in dem Spiel?
Nicht gut. Ich fand offensiv, also ich finde...
er hat sich reingekämpft.
Genau, fand ihn sehr wackelig, defensiv auch nicht gut. Dann wurde er offensiv immer besser und in der Phase, wo er besser wurde, kam er raus.
Ja, ja.
Also...
sehe ich auch so.
Also ich fand, trotzdem finde ich, dass die Einwechslung von Paccarada schon noch Sinn ergeben hat und sei es einfach diese eine Flanke auf Jubicic gewesen, weil die schlägt beim FC kein anderer. Mhm. Genauso wie diese eine Flanke auf Downs in Regensburg.
Ja, ja. Ja, Finkleff hat ja auch noch fast beim Tor gemacht.
Lattens, ja.
Hat er eigentlich freie Schussbahn.
Also ich hoffe schon, dass er jetzt über Einsätze wieder mehr reinkommt, aber man merkt halt, klar, jetzt war wieder eine lange Pause dazwischen und am Anfang fand ich ihn wirklich sehr unsicher.
Deswegen hat es mich überrascht, dass er jetzt in Regensburg dann wieder gar nicht gebracht wurde.
Ne? Na, kurz vor Schluss noch.
Kurz vor Schluss.
83. Ja, aber ja.
Aber halt recht spät.
Ja, genau.
Da kannst du natürlich nicht.
Der hätte ihn vielleicht auch wieder in der 60. bringen können.
Ja.
Wobei ich diesmal halt überrascht war oder positiv überrascht war von Strubers Einwechslung. Auch ja, jetzt mal so ein mal so ein Obutz zu bringen, wo man denkt, okay, über einen Kontakt geht vielleicht was, aber es ging halt generell nichts.
Okay. Ja, den würde ich wirklich gerne auch mal öfter sehen.
Ja.
Habe ihn in Essen letztes Jahr 2-3 Mal gesehen. Das ist natürlich dann dritte Liga. Aber trotzdem, ich finde, der hat irgendwas, was man nicht so oft hat in dem Kader.
Also immer so, das ist generell ein Problem. Ich habe manchmal, fällt mir auf, dass gerade beim FC, aber das wird bei anderen Vereinen wahrscheinlich ähnlich sein, so bestimmte Spieler zwar sehr viel mitbringen, aber immer nur sehr kurz Zeit bekommen, überhaupt mal zu beweisen, was sie können. Und wenn das dann nicht sofort passt, bist du dann wieder für eine gewisse Zeit lang in der Versenkung verschwunden, nach dem Motto, wir haben ihn doch jetzt mal gebracht, kam ja nicht.
Ja, man weiß dann natürlich auch nicht, was
da passiert. Andere Spieler wiederum können jede Woche
vor
sich hin dilettieren. Ich sage jetzt bewusst keine Namen. Und da hat es dann ewig gedauert, bis sie dann endlich mal auf die Verkaufsliste kommen.
Aber da sieht man halt normalerweise in der Regel halt nur das Spiel und sagt, okay, da hat jetzt das Spiel, warum kriegt er die nächste Chance? Die Frage ist natürlich, was macht so ein Spiel mit einem? So, wenn du reinkommst, du spielst 10 Minuten, spielst unglücklich und der Trainer sieht ihn dann die Woche drauf im Training, ohne jetzt das auf einen bestimmten zu münzen, aber jetzt mal allgemein gesagt. Allgemein. Und er sieht, der lässt den Kopf hängen oder das hat, da hat daran zu knabbern, dann kommt er halt wieder 3 Wochen nicht. So, ja. Das sind eben so die Dinge, da glaube ich schon, dass ein Trainer darauf achtet und dann zum Beispiel sagt, wenn jemand da, er kriegt die Chance, ist jetzt nicht gut gelaufen und wenn der dann im Training so eine, jetzt erst recht, so eine Trotzreaktion, der kommt dann auch schnell wieder. Also das sind Dinge, die man natürlich häufig nicht bedenkt, wenn man sagt, komisch, wieso spielt der denn nicht oder der nicht? Da ist... ein guter Trainer guckt da schon auch drauf, was da sonst wie im Kopf vielleicht passiert oder was das mit den Spielern macht. Ne?
Gut, ich würde gerne einen kleinen Break machen. Und zwar geht es darum, dass wir natürlich auch darauf achten, was passiert so im Fußball allgemein. Und da ist ja jetzt eine Neuerung erstmalig im Profifußball letztendlich passiert, nämlich dass ein Trainer verkabelt wurde. Ne? Und das war kein geringerer als unser Thekenphilosoph Olaf Jansen, der kurz vor der Saison, also 3-4 Tage vorher, bei uns gewesen ist und wir haben ein schönes Gespräch hier geführt. Für Viktoria Köln ist er ja Trainer, das wissen ja viele und er ist natürlich ein FC, ja, kann man ruhig sagen, Legende. Er hat ja doch sehr viel für den FC erreicht, europäisch gespielt und sehr viele Spiele für den FC gemacht. Und der Olaf hat uns dann auch Rede und Antwort gestanden, im Julian in dem Fall, und zwar zu der Thematik rund um, wie er das empfunden hat, über diese Verkabelung. Und aber auch über die Situation seines Vereins, der Viktoria, und natürlich auch, hat er noch mal einen Blick auf den FC geworfen. Dürfen wir uns gerade mal anhören?
Gut, klar,
dann gerne. Tun wir das. Dann
guter Typ, macht eine super Arbeit gerade.
Ja, definitiv.
Ja, erstmal hallo zusammen. Meine Erfahrung mit der Verkabelung als erster Trainer, muss ich sagen, von gestern Abend sind eigentlich durchweg positiv. Also das meine Hauptbeweggründe waren ja gewesen, also auf der einen Seite auch mal für meine Kollegen und für uns Trainer einfach ein gewisses Verständnis zu entwickeln, was da so in 90 Minuten an der Seitenlinie so abgeht, wie viele Entscheidungsprozesse da stattfinden, ja, wie viel Emotionalität dann dabei ist. Der zweite Hauptgrund sind eigentlich die Fans gewesen, die am Ende des Tages ja jeden Euro im Fußball auch bezahlen und für die es sicherlich auch hochinteressant ist, einfach mal die Stimme eines Trainers während des Spiels und das Coaching einfach mitzukriegen. Am Ende des Tages sind ja auch die Fans alle irgendwo ein Stück weit Trainer und von daher, ja, Erfahrungen waren, wie gesagt, gut, haben sich auch gut angefühlt, hatte ja auch eine gewisse Zeit, mich darauf vorzubereiten und von daher kann ich wirklich sagen, ich denke, das sieht man auch an den Bildern und auch an meinen Kommentaren, dass ich daran in den 90 Minuten 0,0 gedacht habe, sondern ja, ganz beim Spiel war, ganz bei meiner Mannschaft war, so wie ich das immer mache. Ne? Und der Sieg war natürlich brutal wichtig für uns, alleine schon, wenn man da aber in der dritten Liga auf die Tabelle guckt, so viele Mannschaften so eng zusammen, das ist echt brutal. Und von daher waren die 3 Punkte Gold wert für uns. Und insgesamt muss man sagen, glaube ich, hätten die wenigstens gedacht, dass wir so eine stabile Saison spielen. Also vor allen Dingen auch inhaltlich, muss ich sagen, hatten wir ja fast eine komplett neue Mannschaft mit ganz vielen jungen Spielern. Und ja, ist eigentlich die erste Saison hier, dass ich wirklich sagen kann, wir waren in jedem Spiel der letzten 17 konkurrenzfähig, auf Augenhöhe mit unseren Gegnern, egal wie die auch hießen, haben aus meiner Sicht eigentlich viel zu wenig Punkte für die erbrachten Leistungen. Aber so ist der Sport. Von daher, ja, bin ich froh, dass wir das gestern Abend geschafft haben, leidensfähig waren, gegen den Ball wirklich brutal gearbeitet haben, eine super Boxverteidigung hatten. Wir wussten, dass das auf uns zukommt gegen Osnabrück, und das hat die Mannschaft echt mit Bravour geschafft. Ja, Bravour, da sind wir beim Thema. Bei meinem Heimatverein, beim 1. FC Köln. Ja, wo man einfach ein Riesenkompliment an alle Beteiligten aussprechen kann. Also sie sind ja echt furios in die Liga gestartet. Furios vor allem mit der Art und Weise, wie sie Fußball gespielt haben. Das war Wahnsinn. Ja, die Ergebnisse haben dann eben einfach nicht gestimmt. Gefühlt, wenn sie vorne 3 geschossen haben, haben sie hinten 4 reingekriegt. Ja, genau daran hat Trainer und Trainerteam mit der Mannschaft, glaube ich, erkennbar gearbeitet. In allen den gefühlt letzten, weiß ich nicht, 6, 7, 8, 9 Spielen wirklich sehr stabil gewesen, dem Gegner extrem wenig zugelassen. Und die Spiele am Ende des Tages gegen wen auch immer dann auch immer wieder verdient gewonnen. Und ich glaube vor allen Dingen, der Grund liegt eben einfach darin, dass sie in der Defensive einfach die Gegentorflut sozusagen, dass sie die gestoppt haben, dass sie das inhaltlich im Griff haben. Und ja, das ist die Basis. Und man sieht, dann kommen auch die Ergebnisse und sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und ich glaube, wenn die Mannschaft und Verein so stabil bleiben, dann ja, ist am Ende der Saison vielleicht sogar der Aufstieg möglich, was natürlich auch vor der Saison nicht unbedingt jeder erwartet hätte. In diesem Sinne, liebe Grüße von der Schelsig. Ciao.
Thema Bravour sind wir beim 1. FC Köln, hast du auch schon lange nicht mehr gehört, ne?
Ja, ja, das doch von euch heute. Nein, aber das...
Ja, lernst immer noch dazu.
Jetzt bin ich sozusagen 3-1. Ja, danke. Ich komme damit klar. Nein, grundsätzlich hat er ja recht und ihr ja auch. Ich habe ja nur noch ein paar kleine Einwände noch gebracht in eine andere Richtung. Aber wir wollen auf den Olaf zu sprechen kommen und auf diese Aktion mit diesem Verkabeln. Ist das eine Sache, die wird in 10 Jahren normal sein?
Normal glaube ich nicht, aber regelmäßiger. Es gab ja auch die Anfrage, an den einen oder anderen jüngeren Trainer es zu machen, die es dann nicht gemacht haben. Es ist natürlich auch immer die Frage, Verein, Umfeld, Situation. Ich glaube, der Olaf konnte es sich einerseits erlauben und hat auch die Gelassenheit mit seiner Erfahrung der Karriere und ist, glaube ich, auch schon 56 so den Dreh. Ja. Auf der anderen Seite ziehe ich total meinen Hut vor, dass er das bei diesem Spiel gemacht hat, weil das ist ja, wenn man die Tabelle angeguckt hat, er hat es nur angedeutet, das war ein unfassbar wichtiges Spiel für die. Die sind ja, und die sind bisher wirklich ja viel besser, als alle gedacht haben. Mhm. Und ich weiß gar nicht, sie hatten vielleicht 9 oder 10 Punkte auf Osnabrück Vorsprung.
Und jetzt 3.
Und dann spielst du die, genau, und dann spielst du gegen die und dann denkst du, okay, das ist ein Absteiger, der eigentlich nicht da hinten hingehört. Und wenn du verlierst, sind es noch 6, 7, dann starten die Aufholjagd. Dann bist du gefühlt wieder hinten drin. Also vor diesem Spiel war ein richtiger Druck drauf, ja, obwohl sie eigentlich im Mittelfeld stehen oder sogar im gehobenen Mittelfeld stehen. Und dann für so ein Spiel zuzusagen, okay, Jungs, ich mach das, ziehe ich absolut meinen Hut vor. Mhm. Aber wie gesagt, der ist auch einfach eine coole Socke und hat das dann auch cool durchgezogen.
Ja, ja, ist auch erfahren genug und ja, ist auch eine Type, ne? Muss man auch schon sagen. Wir haben ihn ja auch hier kennengelernt, wir kennen ihn ja auch schon länger. Wir hatten noch mal zusammen einen Talk.
Auf der Kegelbahn oder was? Bowlingbahn?
Genau, auf der Bowlingbahn hier in Tenpins.
Ja.
Da waren wir drei
danach zusammen. Champions League geguckt.
Danach noch Champions League geguckt, ne? Das passt ja. Ja, ist ja aber auch, was das angeht, muss man sagen. Also der Olaf hat dann schon ähnlich wie Ljubicic Eier aus Stahl. Ne?
So. Jo,
ich habe mir das nachher nochmal angehört. Das klingt alles echt. Also da ist nichts irgendwie.
Ja, glaube ich aber auch vieles, was Holger sagt. Er hat halt auch diese Routine und ausgebufft hat. Und ich glaube, dem macht auch wenig im Geschäft dann noch was aus und vor. Und glaube ich, in dem Vereinsumfeld vielleicht auch eher noch einfacher umzusetzen als bei so einem ganz klassischen Traditionsverein, muss man auch sagen, wo vielleicht noch mehr Leute dann mitreden im Vorfeld und so. Aber trotzdem war das Spiel als solches jetzt ja super wichtig, weil Osnabrück hängt jetzt komplett hinten dran und die sind gefühlt jetzt kurz vor der Winterpause schon abgestiegen, wenn man ehrlich ist.
Mhm. Als, da noch ein Sportler als Absteiger.
Und so, ja, oder? Also... Ja. War schon Druck auf dem Kessel, weil sie selber jetzt halt einen Negativlauf hatten, Viktoria, und ja, passt doch. Ja.
Freut mich auch für ihn. Wir sind jetzt so, wenn man jetzt ins Tabellenbild schaut, denkt man, ja, sind ja im gesicherten Mittelfeld, aber das war jetzt auch unter anderem durch diesen Sieg. Also gut ab, lieber Olaf, und vielleicht sehen wir uns ja dann zum Ende der Saison nochmal wieder. Haben wir ja schon so angedeutet, dass wir das nochmal vorhaben, vor der Saison, nach der Saison, die Viktoria wurde als einer der ersten Absteiger.
Ja, ja, muss ich ganz ehrlich zugeben, hatte ich auch auf dem Schirm. Aber ich habe sie jetzt auch zweimal live im Stadion gesehen und wie sie spielen, also weiß nicht, wie viele Punkte mehr sie jetzt noch haben müssen, das ist natürlich immer ein bisschen Trainersicht, ist klar, aber man hat wirklich das Gefühl, die haben deutlich mehr, als man denkt, und sie hätten tendenziell auf jeden Fall eher mehr haben müssen. Und ja. Was er da macht, wie gesagt, Malers, die sind ja, ich glaube, sind noch 17 oder sind sie gerade 18. Güler, den setzt er auf die Bank, er schießt als Joker 7 oder 8 Tore. Setzt ihn immer wieder auf die Bank und erklärt dem Junge, ne, du bist als Joker Gold wert, und er schafft das zu vermitteln, und das ist wirklich, das ist ganz große Trainerarbeit, was er dort
macht. Ja, ja, ne, doch, also von daher, wir sind da immer mit einem Blick drauf, aber keine Sorge, wir reden jetzt auch die restlichen Minuten noch über den FC. Ich weiß, was einige da schon wieder sagen, wir hören mit der scheiß Viktoria auf, aber wir haben halt einen Blick. Olaf ist ein alter Freund, sage ich mal, des Hauses, so will ich es mal nennen, war ja, wie eben schon erwähnt, zu Stammtischzeiten sehr oft da, und von daher sind wir dann, er ist natürlich auch eine FC-Legende, von daher passt das für uns schon, und Viktoria immerhin trägt jetzt auch noch den Namen Köln im Rücken, und da sind wir eigentlich grundsätzlich nicht negativ zu eingestellt. Ja, eine Sache natürlich, jetzt kommen wir nämlich gleich zu den ganz wichtigen Dingen, nämlich zur Wette, zum Tippeinsatz sozusagen, ne? Und natürlich auch über das nächste Spiel. Ein bisschen haben wir es eben schon angedeutet. Nürnberg kommt auf jeden Fall ein anderes Kaliber auf den FC zu. Was erwartest du für ein Spiel? Auf jeden Fall mehr als ein 1:0?
Ich bin gespannt, also ich glaube, der FC wird sich jetzt nicht wahnsinnig nach Nürnberg richten, weil wir eben gesagt haben, sie sind jetzt in ihrer Stabilität drin. Ich bin gespannt, wie sehr Nürnberg sich nach dem FC richtet, weil sie ja wirklich jetzt auch gerade keine gute Serie hatten zuletzt. Und eine Mannschaft ist, die unfassbares Offensivpotenzial hat und hinten total anfällig ist. Und da bin ich gespannt, ob sie da sagen, so, wir rennen jetzt da voll rein und versuchen, dem FC früh einen reinzuhauen, damit die vielleicht dann doch anfangen zu denken. Oder ob sie dann auch wirklich sagen, okay, wir machen jetzt auch mal lieber ein bisschen abwarten. Da bin ich sehr gespannt. Aber es ist ein gefährlicher Gegner, weil er ganz schwer einzuschätzen ist, glaube ich. Das ist das Problem. Ist eine der 2-3 Wundertüten in der Liga, und deswegen bin ich sehr gespannt, ja.
Okay. Ja, sehe ich auch so, weil Klose war ja am Anfang heftigst in der Kritik, und hätten sie wohl das Spiel in Fürth, glaube ich, beim Derby nicht gewonnen, wäre auch rausgeschmissen worden. Und dann hatten sie diesen Positivlauf. Jetzt hatten sie wieder, glaube ich, auch wieder 2-3 Niederlagen am Stück, aber spielerisch trotzdem schon überzeugt. Und beim FC muss man jetzt natürlich überlegen, wie verkraftet man den Lämperle-Ausfall, weil
Downs. Wer wäre für dich der logischere Ersatz?
Ja, es gibt ja nur Downs.
Ja, es könnte auch Waldschmidt sein.
Ach, ja, den haben wir auch noch. Nee. Ja, also ich habe gerade, dadurch, dass ich gar nicht über ihn nachgedacht habe, ist für mich eigentlich logisch, dass Downs jetzt spielen muss.
Für mich wäre es das auch, aber er hat ja auch unheimlich auf Downs in die Spitze
gegangen. Und es ist halt auch wieder dieses, Waldschmidt meinst du?
Waldschmidt,
Entschuldigung. Ja, und vor allen Dingen ist natürlich dieses, was wir eben gesagt haben, dieses Automatisierte, wie oft diese 1-0-Siege zustande kommen, auch dank Lämperles Läufe und Tore dann, das fällt jetzt natürlich weg. Also das ist jetzt schon so eine gewisse Ungewissheit, ne?
Ja.
Vielleicht stellt er dann vorne doch auch nochmal so einen Ticken um, weil Downs halt nicht dieser Stürmer ist, sondern schon eher der klassische Mittelstürmer. Also ich bin gespannt, aber gewinnen tun wir auf jeden Fall.
Okay, dann. Ich bin mal sehr gespannt, ob jetzt Dietz oder Tigges oder Adamian auf der Bank sind, naja, wenn Lemperle ausfällt. Da bin ich mal gespannt. Und wenn ja.
Tigges war jetzt ja zumindest wieder mit, weil Waldschmidt ausfällt, aber eigentlich müsste konsequenterweise ja noch einer.
Noch einer, genau.
Ja. Einer von denen müsste eigentlich jetzt nachgezogen werden. Ja. Aber der wird dann wahrscheinlich auch nur dann die Bank dann weiter besetzen. Die Tipps müssen aber natürlich trotzdem noch loswerden.
Okay, also eigentlich habe ich ja 1-0 angekündigt, aber ich glaube, gegen Nürnberg sage ich mal 2-1.
2-1, okay.
Erstmal muss ich meinen Schwiegervater grüßen, der ist Klubberer und kommt auch ins Stadion. Da habe ich eine Karte besorgt.
Schöne Grüße an der Stelle.
Gönnt dem FC aber den Aufstieg. Und ich glaube, 2 Tore ist richtig, Gegentor kassieren wir nicht, also 2-0.
Okay, 2-0. Ich muss nachher alles aufschreiben, weil er hat mich dann auch erinnern müssen. Ich habe tatsächlich, aber ich hatte es auch aufgeschrieben beim letzten Mal, aber irgendwie verpeilt, dass er da richtig getippt hat. Das Fässchen gibt's noch. Ja, vielleicht gibt's ja sogar 2. Ne? Schauen wir mal nach dem heutigen Tipp. Ich sage jetzt mal 3-1. Also auch ein relativ gebräuchlicher Tipp. Oder 2-1? Ne, das hast du schon.
Ne? Was hast du noch? Ich habe 2-1.
Sogar. 2-1. Nee, heißt ja nicht, dass dann du nämlich auch 3-1, hast, oder? Könnte ich auch das fast teilen.
Ja, super. Wir trinken so eh zusammen,
oder? Ja. Sowieso. Ich meine, das muss ich sowieso mit ihm gemeinsam ja leer machen. Also, ist doch klar. Ne? Wir müssen auch eine Weihnachtsfeier machen.
Live-Verkostung.
Also ich sage 3-1 für den FC und dann lassen wir uns überraschen, was dabei rumkommt. Ja, hat wieder riesen Spaß gemacht mit euch. Ne?
Auf jeden Fall auch.
Auch wenn er auf mich eingeprügelt hat. Aber es ist ja Weihnachten, also von daher Weihnachtszeit. Wir werden ja auf jeden Fall hier uns hier noch vertragen mit einem Kölsch am liebsten. Okay, das geht zu der Tageszeit nicht ganz so gut, aber wie auch immer, wir werden auf jeden Fall nächste Woche weiter diskutieren bei den Thekenphilosophen. Wieder mit Gast, das steht schon fest. Wen lasst euch einfach überraschen. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mario, tschüss zusammen. Ciao.
Ciao, ciao. Danke euch. Ne?
Danke. Danke dir.
Machen wir wie in alten Zeiten.
3 Thekenphilosophen, der Talk. Demnächst wieder auf Sendung.